Wecke deine Lebensfreude. Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther
und Claudia Morgenstern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Podcast. Wir haben nämlich einen Gast heute, Desiree von Bohlen und Halbach. Und Desiree hat Desideria Care gegründet. Und Desideria Care kümmert sich um Angehörige von Menschen mit Demenz. Und Desiree, ganz am Anfang würde uns interessieren, was hat dich dazu bewogen, Desideria Care zu gründen?
Ja, diese Frage stellen mir ganz viele Menschen und ich sage immer dazu, ich habe Gott sei Dank, und da bin ich sehr dankbar, das Thema Demenz nicht bei mir in der Familie, sondern mein Grund, Desideria zu gründen, war, dass meine Tochter, als sie 14 Jahre alt war, an Magersucht erkrankt war und ich damit eigentlich in die Rolle einer pflegenden Angehörigen gerutscht bin. Und das war mir aber damals gar nicht so bewusst, das weiß ich jetzt, ein paar Jahre später, dass ich diese Rolle innehatte, die mir damals einfach nicht bewusst war. Ich habe mich um meine Tochter gekümmert und als es gar nicht mehr ging, musste sie in die Klinik. Und da bin ich eben begleitet worden von einer wunderbaren Therapeutin. Und somit durfte ich erfahren, wie wertvoll es ist, sich begleiten zu lassen in einer Situation, wo man das Gefühl hat, man ist überfordert, man weiß einfach gar nicht mehr, was man machen soll. Und das war eigentlich der Auslöser, mich auf den Weg zu machen, mich auch ausbilden zu lassen als systemischer Coach und familientherapeutischen Beraterin. Und dann kam es eigentlich so als Zufall, ich sage mal, die Demenz hat mich gefunden. Ich wurde angesprochen von den Maltesern in München und auf einmal war das Thema Demenz bei mir. Und ich habe mir das alles angeschaut und angehört und irgendwas in mir hat sofort Klick gemacht und ich habe gesagt, ich glaube, da möchte ich mitmachen. Und so bin ich eingestiegen als Leitung Ehrenamt in die Tagesstätte für Menschen mit Demenz in Berg am Laim und habe dort 4 Jahre lang ehrenamtlich gearbeitet. Und dort ist mir das Leid der Angehörigen wahnsinnig nahe gegangen. Und das hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und so kam eins zum anderen und der Gedanke, mich mit meinen 3 Ausbildungen, Ausbildung zum Demenztrainer kam auch noch dazu, irgendwie selbstständig zu machen, um Angehörige zu begleiten, die genau in einer solchen Situation stecken.
Und mit welchem Anliegen kommen die Angehörigen zu euch? Also was sind so deren Fragen oder Sorgen oder Problemstellungen?
Also das ist ja ganz unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase sich der Mensch mit dem Menschen bereits befindet. Und ich sage immer, wir würden uns wünschen, die Angehörigen würden sehr viel früher zu uns kommen. Also sich eigentlich präventiv darum kümmern. Also wenn jetzt zum Beispiel das Thema Diagnose im Raum steht, schon bereits bei Diagnosestellung sich Hilfe holen. Das wäre mein großer Wunsch. Also die meisten Klienten kommen zu uns, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und die Überforderung schon so groß ist und dann gerät natürlich alles durcheinander und dann fangen wir auch erstmal an zu sortieren, was ist denn jetzt überhaupt das primäre Thema, warum sie da sind. Das sind Verhaltensveränderungen bei Menschen mit Demenz und so weiter. Also der Einstieg ist oft das Thema Demenz, aber darunter liegen dann oft auch ganz andere Muster, die in den Familien da sind und durch das Thema Demenz poppen die dann auch wieder auf. Das ist ganz spannend zu erleben.
Desiree, du hast ja auch in deiner Eingangsfrage, wie du dazu kamst, Desideria Care zu gründen, gesagt, dass es für dich als pflegende Angehörige gar nicht so einfach war, diesen Punkt zu spüren, wann ist es denn wichtig, Hilfe von außen anzunehmen. Und das merke ich auch. Ich arbeite ja auch für Desideria Care als Trainerin. Und das merke ich auch bei den Menschen, die da in diese Angehörigenseminare kommen, dass da, wie du eben auch gesagt hast, die Demenz sehr weit fortgeschritten ist und dass die eigentlich schon fast alle, würde ich sagen, über ihre Grenze gegangen sind. Also die sind schon von der Kraft und von der Energie am absoluten Minimum in dem Moment, wo sie dann sich melden und so ein Seminar zum Beispiel besuchen. Wie können wir denn spüren, wann so eine Grenze oder vielleicht bevor diese Grenze erreicht ist, dass wir so im Minus sind von der Kraft und von der Energie? Wie können wir denn spüren, dass es vielleicht wichtig wäre, Unterstützung von außen zu holen?
Das ist schon eine super gute Frage und ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt so direkt beantworten kann. Ich glaube, da gehört natürlich ein reflektierter Umgang mit den eigenen Gefühlen dazu und einfach in sich hineinspüren und sagen, wo stehe ich denn gerade, was kann ich leisten, was leiste ich auch. Wir sagen ja immer, die pflegenden Angehörigen haben wahnsinnig viele Bälle in der Luft. Ja. Sie nehmen verschiedene Rollen ein und sich das erstmal bewusst zu werden, welche Rollen habe ich denn und was mache ich denn in diesen Rollen. Einfach auch dieses sich selbst erstmal anerkennen, was ich alles leiste. Viele sehen immer nur das, was nicht funktioniert, anstatt dass sie sehen auch, was sie alles Tolles machen. Und ganz viel im Coaching versuchen wir auch, die Menschen erstmal dahin zu bringen, dass sie anerkennen, was sie alles Tolles machen. Also das gehört ja auch mit dazu. Aber auf jeden Fall gehört ein reflektierter Umgang mit sich selber dazu, damit man merkt, wo stehe ich gerade und wo sind meine Grenzen, die ich sage, das kann ich noch akzeptieren und das andere nicht.
Ja, es kommt wahrscheinlich viel zusammen. Ja, also es ist vielleicht auch schon erstmal wichtig, so ein Bauchgefühl, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich eine ständige Dauerbelastung. Ja, könnte ich mir vorstellen.
Aber diese Dauerbelastung, das ist so, ich habe neulich mit einer Freundin auch drüber gesprochen, die sagt, das ist so unterschwellig, das spürt man erstmal nicht. Es ist so schleichend. Genau, das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Diese Überforderung passiert ja nicht von einem Moment auf den anderen, sondern das kann sich über Jahre hinziehen. Und das zu spüren, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber wenn man weiß, es gibt Hilfe oder ich kann mich irgendwo hinwenden, wenn ich so das Gefühl habe, so jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr so genau weiß, wie es für mich weitergeht. Und dass man sich dafür nicht, ich sage mal, schämen muss, sondern dass man eigentlich schlau ist, wenn man sich Hilfe holt.
Ich kann mir vorstellen, dass manche Angehörige erstmal so absorbiert sind mit dem, was sie Tag für Tag tun und leisten, dass sie da immer in so einem gefühlten Hamsterrad drin sind, dass sie manchmal gar nicht den Schritt schaffen, mal zur Seite zu gehen und zu schauen, okay, was ist hier gerade alles los, was mache ich, wie fühle ich mich dabei, weil die erstmal mit den Bällen in der Luft halten auch so beschäftigt sind vermutlich.
Ja, ne? Man stellt sich ja immer ganz hinten an, ja. In seinen eigenen Bedürfnissen, in seinen Wünschen kommt man gar nicht vor erstmal in dem System. Und das ist ja genau das, was wir versuchen, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, die Selbstfürsorge zu gehen und einfach zu sagen, du bist wichtig, weil sonst klappt das hier nicht.
Ja, wenn der pflegende Angehörige zusammenklappt, dann
sind es zwei Patienten.
Genau.
Mindestens.
Ja. Ja, genau, dann funktioniert gar nichts mehr.
Richtig.
Ja. Und dann auch erstmal an den Punkt zu kommen, was du gesagt hast, sich überhaupt als pflegende Angehörige zu identifizieren. Also, dass man merkt, okay, ich bin jetzt ein pflegender Angehöriger. Das ist jetzt mit allen Aufgaben, die ich mache, bin ich da in der Verantwortung gerade.
Vielleicht an dem Punkt, einfach dieses Wort pflegende Angehörige, glaube ich, ist im Deutschen immer nur so begriffen, ich mache jetzt körpernahe Pflege. Das sagen wir immer, wenn wir unter Pflege sagen wir immer eigentlich, es ist immer das Körpernahe. Ja? Aber das, was die Pflege mit einem Menschen mit Demenz ausmacht, ist eher so, ich sorge mich um jemanden. Und ich glaube, vielleicht müsste man da auch einen neuen Begriff prägen. Also wir sind schon immer dabei, bei Desiderio zu überlegen, wie kann man es anders ausdrücken, damit die Menschen kapieren, ja, das bin ja ich. Also so die Identifizierung mit dieser Rolle eines sorgenden Menschen, ich trage die Sorge für einen anderen, ob es die Mutter ist, ob es der Partner ist. Ich glaube, das ist der springende Punkt, es vielleicht anders zu benennen auch, damit die Menschen da draußen verstehen, ja, das bin ja ich.
Mir kommt gerade so ganz spontan in den Sinn, es geht ja ganz viel auch um sich kümmern, ne? Also man ist ein sorgender Angehöriger, man ist ein sich kümmernder.
Aber dieses sich kümmern ist ja auch manchmal so mit einer Belastung verbunden. Es gibt ja immer in der Familie diese typischen Kümmerer, die übernehmen ganz viel und vergessen sich auch wieder, weil sie waren immer schon in dieser Rolle, warum auch immer. Das sind diese Muster, die den Familien oft zugrunde liegen. Es gibt immer die Kümmerer und die anderen, die sagen, ja, wunderbar, die kümmert sich ja, dann muss ich mich nicht kümmern. Ja. Also deswegen möchte ich dieses mit dem Kümmern, finde ich auch so ein bisschen schwierig, weil das ist wieder so eine Rolle, wo wir versuchen, auch unsere Klienten hinzubringen, sagen, du musst nicht dich um alles kümmern. Ja. Es gibt ein Pflegenetzwerk und wenn du clever bist, baust du dir ein Pflegenetzwerk auf, damit du nicht alleine der Kümmerer bist.
Also ich kenne das schon auch aus meinen Beratungen, dass Menschen, die pflegende Angehörige sind, auch das Gefühl haben, das ist ja selbstverständlich. Also ich frage die dann, wie das so für sie ist. Und für die ist das gar keine gefühlte zusätzliche Leistung. Sie merken zwar die zusätzliche Belastung, die damit verbunden ist, aber es ist immer so, ja, das habe ich halt jetzt zu tun, das ist jetzt meine Aufgabe.
Das wird erwartet.
Ja.
Und besonders in der Familie wird das erwartet. Und deswegen tragen ja diese, sagen wir, pflegenden Angehörigen auch einfach eine wahnsinnige Verantwortung. Weil es wird von ihnen irgendwo erwartet, auch von der Gesellschaft. Man muss das einfach irgendwie machen, ob man will oder nicht. Ja. Demenz ist so ein ungebetener Gast, der steht vor der Tür und geht nicht mehr. Das heißt, jetzt bin ich da und jetzt muss ich schauen, wie ich das hinkriege, ob ich will oder nicht.
Und wenn du dann eben von diesem Netzwerk sprichst, das ist ja auch etwas, wo vielleicht wieder eine Entlastung entsteht und man sich auch wieder unterhalb seiner eigenen Grenze begeben kann. Ne? Also, dass man nicht immer ständig über seine eigene Grenze hinausgeht, sondern dass viele helfende Hände oder auch viele helfende Köpfe dabei sind.
Ja, auch das Thema, ich bin nicht alleine, das ist auch so ein Riesenthema. Als pflegender Angehöriger ist man wahnsinnig oft alleine. Man muss alle Entscheidungen treffen und die Kompetenzen, die der eine verliert, muss der andere aufbauen. Und viele fühlen sich extremst alleingelassen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn wir sagen, Hilfe annehmen, schon bei der Diagnose und gucken, wer kann mir hier zur Seite stehen. Demenz ist kein Sprint, sondern ein Marathon und kann sich über Jahre hinweg hinstrecken. Und das muss man nicht alleine schaffen. Und ja, je früher ich mich da drum kümmere, desto besser geht es mir vielleicht später.
Wenn die Angehörigen sich an euch wenden wollen, was ist ein guter Weg? Also wie finden die euch?
Ja, wir haben ganz viele Wege, wie man uns finden kann. Also wir haben die Webseite, also über das Internet kann man uns finden. Man kann uns finden über die Demenzsprechstunde, die wir mit dem Ministerium für Gesundheit aufgesetzt haben. Da kann man super Fragen stellen, auch sehr niederschwellig. Dann über unseren Podcast Leben, Lieben, Pflegen kann man in Kontakt mit uns treten. Da gibt es ganz wertvolle Tipps von zwei Frauen, die in der Rolle der pflegenden Angehörigen waren. Beide sind Töchter von Müttern mit Alzheimer, beide leider gestorben. Aber sie tauschen sich eben aus, wie das Leben als pflegende Angehörige für sie selber war und geben unglaublich wertvolle Tipps und Anregungen, wie man dieses Leben auch bewältigen kann. Dann gehen wir oft raus und machen Vorträge. Also ich glaube, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, auf uns zuzukommen.
Und was ich so raushöre, was jetzt uns auch in dieser Runde wichtig ist, ist euch mitzugeben, dass ihr rechtzeitig schaut, wenn ihr merkt, ihr habt eine dauerhafte Belastung, dass ihr euch Hilfe holt und dass ihr auch weiter erzählt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, Hilfe zu bekommen. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das auch streut. Und jeder kennt wahrscheinlich jemanden, der als Angehöriger pflegt, ja. Was jetzt in dem Gespräch auch ganz schön rauskam bisher, ist dieser Punkt, dass wir oft viel zu spät Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, und dass wir auch oft selber uns gar nicht empfinden als derjenige, der jetzt vielleicht gerade schon Hilfe braucht. Und wir stecken aber eigentlich schon mittendrin.
Ja. Aber das, was du, Maya, gesagt hast, finde ich auch so schön, dass man auch, wenn man jetzt eine positive Erfahrung gemacht hat mit dieser Idee oder mit irgendeiner anderen Einrichtung, die Hilfestellung gibt, weitersagen, es nicht für sich zu behalten. Ich habe das Gefühl, jeder behält das für sich und keiner gibt es nach außen, weil so eine Werbung von Mund zu Mund ist eigentlich das Beste, was uns allen passieren kann.
Ja.
Deswegen haben wir auch diese Mutmachgeschichten bei uns auf der Webseite. Da erzählen Menschen, wie es ihnen damit geht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch für die Gesellschaft, damit das Thema Demenz nicht mehr ganz so im Tabu hängen bleibt und die Gesellschaft sensibilisiert wird. Und dass man das auch aussprechen darf, was zu Hause ist und dass dafür keiner irgendwie sich schämen muss, sondern im Gegenteil, es sind mutige Menschen, die rausgehen mit ihren Geschichten und sagen, ja, so ging es mir. Und auch das wiederum ist ja, von diesen Geschichten kann ich lernen als pflegender Angehöriger. Ich kann mir sagen, okay, das könnte ja auch ich sein. Dann nehme ich doch das auch so an und mache das so ähnlich, wie die das macht. Das ist, finde ich, ganz toll. Und ich bedanke mich immer auch bei meinen Klienten, die sagen, wir machen so eine Mutmachgeschichte mit euch, weil wir wollen, dass das rausgeht und dass man darüber redet, ohne sich schämen zu müssen.
Ja. Also raus aus der Tabuzone auch, ne?
Ja. Man kann das ja auch übertragen, wenn jemand auf jemanden trifft, der sich in der Öffentlichkeit seltsam verhält. Ja, das kann jemand sein, der an Demenz erkrankt ist, aber ich finde schon, also das habe ich jetzt auch mit meinem Vater oft erlebt, der ja auch an Demenz erkrankt ist, dass es da eine Angst gibt. Ja, dass Menschen erstmal Angst kriegen, wenn jemand sich seltsam in der Öffentlichkeit verhält. Und da auch diese Hemmschwelle, also diese Mutmachgeschichten, kann ich mir vorstellen, dass die auch dazu beitragen, dass man weniger Angst hat und dass diese Hemmung auch sinkt. Und auch, dass man sich mit Menschen mit Demenz in der Öffentlichkeit zeigen kann. Ja, auch wenn die manchmal vielleicht komisch reagieren oder anders reagieren, als wir das jetzt erwarten.
Ja, aber das ist genau deswegen, wollen wir auch die Gesellschaft sensibilisieren. Wir müssen uns, glaube ich, immer mehr hinwenden zu einer offenen Gesellschaft, zu einer, wie sagt man das so schön, so einer caring society. Aber was bedarf, es bedarf Wissen. Also die Menschen da draußen müssen wissen, wenn jemand so anders agiert, was könnte es denn sein? Und dass man vielleicht, du sagst, die haben Angst, vielleicht ist es auch Unsicherheit. Wie gehe ich jetzt mit dem Mensch mit Demenz um? Und ich glaube, man muss ganz normal mit den Menschen umgehen. Ja? Der tut mir ja per se nichts. Sondern wenn ich ganz normal mit ihm rede, auf Augenhöhe sozusagen, ich glaube, dann ist schon extrem viel gewonnen. Und als ich damals in dieser Tagesstätte gearbeitet habe, das hat mich extremst entspannt zu sehen, wie die agieren, wenn man ganz normal mit ihnen redet. Also das war dann überhaupt nicht mehr befremdend oder so. Im Gegenteil, da war wahnsinnig viel Humor dabei und wir haben oft ganz viel gelacht. Und das hat mich sehr befriedet mit der Krankheit. Als ich da angefangen habe und ich hatte mit Demenz ehrlich gesagt gar nichts am Hut, habe ich wirklich auch Angst gehabt, wie gehe ich jetzt mit denen um. Aber durch meine Arbeit in der Tagesstätte habe ich gemerkt, die wollen einfach ganz normal behandelt werden wie normale Menschen.
Ein paar Sachen gibt es vielleicht doch auch zu beachten. Also wenn jemand an Demenz erkrankt ist und kann sich jetzt nicht daran erinnern, dass vielleicht schon jemand verstorben ist, ne, den er mal gekannt hat, dann ist es vielleicht auch hilfreich, ein paar Sachen zu beachten oder das nicht da immer gegenzureden, oder? Sondern das vielleicht auch einfach mal so stehen zu lassen.
Ja,
oder?
Argumentieren ist der ganz, ganz schlechte Ratgeber. Ja. Ja, das bringt gar nichts, weil der Mensch mit Demenz, der schafft es nicht, das zu realisieren. Was ist jetzt das? Was sagt er mir? Mhm. Also wir sagen immer, die Angehörigen müssen eigentlich in die Welt der Erkrankten rüber wechseln, weil der Erkrankte kommt aus seiner Welt schwer wieder rüber. Aber das lernen zum Beispiel auch Angehörige bei uns in den Seminaren, liebe Maya, das kennst du ja auch, ist ja auch ein wichtiger Teil. Wie rede ich mit den Menschen? Und eher so das Aufnehmen, was der mir sagt. Also wenn ich merke, der ist jetzt unruhig, dann einfach das auch sagen, ich sehe, du bist unruhig. Dann fühlt er sich gesehen.
Er wird gespiegelt.
Genau, er wird gespiegelt, er fühlt sich verstanden und nicht sagen, ach, ist doch nicht so schlimm. Ja. Für ihn ist das vielleicht gerade schlimm. Wir wissen ja nicht, wo er gerade ist. Und dann das aufnehmen und sagen, ja, ich sehe, du bist unruhig oder dich macht irgendetwas traurig. Und schon fühlt sich der Mensch mit Demenz verstanden und hat es vielleicht auch dann im nächsten Moment wieder vergessen, warum er jetzt unruhig war. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise, das Gefühl, was der andere mir versucht zu zeigen, ist aufzunehmen.
Also auch im Grunde genommen gut zu beobachten. Ne? Also was nehme ich beim anderen jetzt wahr? Also vielleicht auch, was nehme ich für eine motorische Unruhe gerade wahr? Also den anderen aufmerksam beobachten. Ne?
Ja, und kreativ werden auch. Und nicht immer so sagen, meine Realität ist jetzt genau das, was der andere auch spüren muss, sondern es ist seine Realität, die wichtig ist.
Und das, finde ich, ist was, was man auch lernt von Menschen mit Demenz. Ich meine, das steckt ja auch in jeder Kommunikationsschulung drin, ja, dass jeder seine Wirklichkeit und seine Wahrnehmung hat und dass wir die wertfrei stehen lassen und gucken, was ist das Bedürfnis dahinter. Und das ist tatsächlich unheimlich schwer, das wirklich zu lernen, auch gerade als pflegender Angehöriger, aber auch, ich finde, man lernt ganz viel fürs Leben. Also das lernt man ja auch für die Kommunikation mit der ganzen Familie oder mit Freunden. Ja, das ist ein total schönes Übungsfeld eigentlich.
Ja, wenn man die Muße hat und wenn man wirklich das Bedürfnis hat, den anderen zu verstehen und nicht immer so seine eigene Welt durchzudrücken. Ja, und das hat mich auch, als ich da in der Tagesstätte gearbeitet habe, einfach extremst irgendwie auch demütig gemacht, weil der Tag war nicht so, dass ich gesagt habe, das und das und das muss jetzt passieren. Weil wenn der Mensch mit Demenz das nicht will, dann will er nicht. Ja. Und Stress ausüben ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also das heißt, ich muss meine Ideen zurückstecken. Dass das vielleicht für mich einfacher war, weil ich war ja nicht mit denen verwandt oder so. Aber wenn jetzt jemand zu Hause pflegt, ist das nochmal eine andere Herausforderung. Also wenn man das 24/7 zu Hause hat, dann ist das schon nochmal ein anderes Thema. Ich war da halt immer nur tagsüber und konnte nach Hause und habe mein eigenes Leben gehabt. Aber jemand, der zu Hause pflegt, hat das eben nicht und kann nicht einfach mal weggehen und sagen, so, jetzt geht mich das alles nichts mehr an. Also das ist schon eine große Herausforderung für die Angehörigen. Also sie müssen extrem viel lernen und auch vielleicht noch feinfühliger werden mit sich selber und mit dem Gegenüber.
Ja, Desiree, das war jetzt auch ein ganz schöner Schlusspunkt, den du gesprochen hast gerade. Und das war jetzt für uns eine ganz schöne Besonderheit, dich heute als Gast da zu haben. Und wir hoffen, dass sich jetzt viele Hörer angesprochen fühlen, die vielleicht auch in der Rolle sind als pflegende Angehörige, die sich jetzt auch dadurch inspiriert fühlen und sich vielleicht an euch wenden oder einfach auch schauen, wo ist die nächste Hilfe bei Ihnen zu Hause vor Ort.
Ja, vielen Dank auch von mir, Desiree, Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann findet ihr viele weitere Folgen auf allen gängigen Podcast-Kanälen.